Die Personalberatung hat ein Imageproblem. Wenn ich hingegen ein Beispiel für exzellente Personalberatung und das Schaffen eines wirklichen Mehrwerts für Kunden und Kandidaten nennen müsste, so wäre Thomas Tettinger von der HR Expert Group einer der möglichen Kandidaten. Thomas ist seit 2017 als Personalberater tätig und hat seitdem sich, seine Dienstleistung und damit auch seinen Umsatz konstant verbessert. So sehr, dass er in einem Jahr, wo andere zum Teil sehr zu kämpfen haben, also in diesem Jahr, im Jahr 2025, sein Best Ever feiert. In unserem Podcast-Interview illustriert er sehr anschaulich und konkret, wie er das geschafft hat und was es für ihn bedeutet, sich in einen Markt hineinzufräsen. Er verbildlicht sehr schön, wie auch aus meiner Sicht Vertrieb in der qualitativen Personalberatung funktioniert, aber natürlich auch der exzellente Service am Kandidaten und Kunden. In der Branche wird ja auch immer wieder darüber gesprochen, seine Zukunft als Personalberater dadurch zu sichern, dass man zum Trusted Advisor wird. Was genau das bedeutet, kannst du an seinem Beispiel ebenfalls sehr gut erkennen. Eine sehr spannende Folge für die ruhigen Tage zur Reflexion, Inspiration und vor allem Aktion im neuen Jahr, um die Personalberaterwelt und das Image der Dienstleistung ein Stück weit besser zu machen.
Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub.
Ich habe heute jemanden zu Gast, der mich schon lang in meiner Selbstständigkeit begleitet und den ich, glaube ich, irgendwann mal beim BDU bei einem offenen Seminar kennengelernt habe, wo er als Teilnehmer bei mir war. Und ja, wir haben uns in den Jahren irgendwie nie aus den Augen verloren. Deswegen bin ich jetzt total happy, dass ich dich, lieber Thomas, in meinem Podcast begrüßen kann. Ich glaube, das ist heute Premiere. Also in diesem Sinne, willkommen in meinem Podcast.
Ja, herzlichen Dank, Simone, für die liebe Begrüßung. Es ist tatsächlich so, wie du sagst, wir haben uns damals beim BDU im offenen Seminar kennengelernt, als ich noch sehr frisch in der Branche war. Ich glaube, es war in meinem ersten Jahr, ich glaube 2017.
Ja, genau. Ich hätte jetzt auch gesagt 2016, 2017. Nun, nicht jeder kennt dich so lang wie ich. Also deswegen, wenn du uns vielleicht ganz kurz mal abholst in aller Kürze, wie war denn so dein beruflicher Werdegang bis hin zu dem Punkt, wo du heute gerade stehst?
Ja, also ich habe mich ja sehr früh in meinem Leben mit dem Thema Entsorgungs- und Kreislaufwirtschaft beschäftigt, weil ich da eine familiäre Vorprägung über meinen Vater hatte, habe dann auch meine Diplomarbeit in diesem Bereich geschrieben und war dann 12 Jahre in der klassischen Kreislaufwirtschaft beruflich aktiv, habe beim inhabergeführten Beratungsbüro gearbeitet, beim klassischen Mittelständler bis zum börsennotierten Unternehmen. Und daran hat sich dann nochmal eine 6-jährige Zeit in der Verpackungsindustrie angeschlossen, wobei das ein zentrales Thema war. Also ne, vorher Verpackungsrecycling, danach Verpackungsherstellung. Und das hat dann im Rahmen der persönlichen Überlegung, wie richte ich dann mein berufliches Leben zukünftig aus, durch einen Zufall dazu geführt, dass ich dann vor jetzt, ich glaube, 9,5 Jahren in die Personalberatung gewechselt bin, mit dem klaren Fokus und Schwerpunkt auf diesen beiden Branchen.
Ja, spannend. Damit wäre die Frage schon geklärt, auf welchen Markt fokussiere ich mich? Das ist für jeden eine Herausforderung, der neu in die Branche kommt und nicht so einen riesen Hintergrund mitbringt. Aber dann bist du deiner Branche ja letzten Endes erhalten geblieben. Was war denn so damals, bevor du gestartet bist als Personalberater, das, was dich angezogen hat, wo du sagst, Mensch, das ist spannend, und wie hat sich vielleicht auch dann die Realität am Ende verändert? Ich weiß nicht, ob es eine Diskrepanz gab, aber nimm uns da vielleicht gerade mal so mit, wie so dein Erleben war, bevor du reingekommen bist und wie sich es dann am Ende dargestellt hat.
Jetzt bezogen auf die Personalberatung, ne? Ja. Ja, ich war diesem Schritt eigentlich erst sehr abwehrend gegenüber, weil ich halt von meinem heutigen Partner sozusagen, der HR Expert Group, angesprochen worden bin im Sinne von, ob ich mir diesen Wechsel in die Personalberatung nicht vorstellen könnte, weil sie die Märkte, aus denen ich kam, als perspektivisch sehr interessant für die Personalberatung ansehen würden. Und dann habe ich denen erstmal gesagt, nee, also danke für die Ansprache, aber mit den Erfahrungen, die ich nicht wissend, wo ist der Unterschied zwischen Personalvermittler und Personalberater. Die Erfahrungen, die ich mit ihren Marktbegleitern gemacht hätte, wären für mich wenig attraktiv, in diesen Markt zu gehen. Auf der anderen Seite wurde mir dann gesagt, ja, aber bei uns ist das alles anders. Bei uns müssen die Menschen aus der Branche kommen, müssen operative Management-Erfahrung mitbringen, müssen das Look and Feel der Branche sauber fühlen und darstellen können, brauchen belastbare und vitale Netzwerke und deshalb sind wir da anders. Und dann habe ich gedacht, ja, mag sein, aber das Thema Verbindlichkeit in diesem Markt fehlt mir total, ne? Also wenn man irgendwelche Timings miteinander abgeklärt hatte mit den damaligen Beratern oder Vermittlern, die sind eigentlich nie eingehalten worden, war jedenfalls meine Erfahrung. Wenn ich gesagt habe, aus meiner Kenntnis der Märkte heraus, hören Sie mal, das ist nichts für mich, aus diesen und jenen Gründen wurde man mantramäßig überredet, dann doch mal im Prozess zu bleiben. Ich wusste damals nicht, warum. Ja, ich bin an so vielen Flughäfen in Deutschland und Europa gewesen zu diesen Gesprächen mit Mandanten, die schnell beendet waren. Und da habe ich mir auch gedacht, was machen die da? Also mit welcher Branchen, mit wie wenig branchenspezifischer Kenntnis sind die da unterwegs und sprechen mit mir? Und diese beiden Dinge haben mich halt, mal drückten das in weite Ferne, mich überhaupt mit dem Thema Personalberatung zu beschäftigen. Demgegenüber stand, dass ich damals überlegt habe, die Branche der, zumindest der Entsorgung, weil ich in den Märkten, in denen ich mich gut auskannte, gesagt habe, Mensch, eigentlich kenne ich sie alle. Ja, ich weiß, kenne alle Geschäftsmodelle in den Märkten, in denen ich mich auskenne. Der Markt ist viel zu groß, als ihn ganz kennen zu können. Ich kenne sie alle, ich weiß, wer es gut macht, ich weiß, wer es nicht so gut macht. Wo soll da mein Mehrwert als Personalberater sein? Ja, und dann habe ich mir aber nochmal überlegt, ja, kannst du dich nicht doch mit diesem Ansatz, ich komme aus der Branche, ich verstehe sie, ich habe ein belastbares und vitales Netzwerk und ich bin, werde mich, habe den Anspruch, mit einer sehr hohen Verbindlichkeit unterwegs zu sein, kann ich nicht da einen Mehrwert schaffen, ohne mein 20 Jahre altes Netzwerk zu verlieren? Denn ich war damals eigentlich auf einem ganz anderen Berufsweg unterwegs, in die lebensmittelherstellende Industrie zu gehen, weil ich da etliche Angebote hatte, die aus der Zeit in der Verpackungsindustrie, und dann wäre mein ganzes Netzwerk weg gewesen. Und in dieser Melange, ne, also vielleicht machen die es wirklich besser oder anders als andere, ich verliere mein Netzwerk nicht und ich brenne ja nach wie vor für Entsorgung und Kreislaufwirtschaft, habe ich mich dann entschieden, diesen Weg zu gehen.
Okay, und jetzt ein paar Jahre später, ich spoiler das einfach mal, und es ist ja auch der Grund, warum wir am Ende jetzt auch hier in diesem Podcast zusammenkommen, bist du in der Situation von, ich denke, wenigen in diesem Jahr, dass du dieses Jahr dein umsatzstärkstes Jahr hattest. Also deswegen erstmal Gratulation dazu, war offensichtlich eine sehr, sehr gute und eine richtige Entscheidung, diesen Weg zu gehen. Und da, wo viele jetzt dieses Jahr wirtschaftlich leiden, sagst du, wow, mir geht's gut. Ja, aber vielleicht so eins nach dem anderen, kannst du drüber sprechen, wie viel Umsatz du dieses Jahr gemacht hast?
Ja, also die 500 sind geknackt.
Das betrifft aber jetzt rein das Thema Executive Search, ne? Weil du machst ja auch noch andere Dienstleistungen. Ja. Wie kann man das nochmal spezifizieren? Was machst du noch außer dem Bereich Executive Search?
Nach jahrelangem Zögern und den immer wiederkehrenden Anfragen von bestehenden Kunden, noch Potenzialkunden, ob ich dann auch im Bereich gewerblicher Mitarbeitenden helfen könnte, mich auf die Suche gemacht, dies mit einem Partner tun zu können, der auch wieder einen USP mitbringt. Mhm. Und den habe ich dann gefunden. Und das heißt, ich kümmere mich auch heute mit meinem Partner zusammen um das Thema gewerbliche Mitarbeitende aus Drittstaaten. Drittstaaten heißt nicht Schengen-Raum, sondern außerhalb des Schengen-Raums. Wir reden hier schwerpunktmäßig über die ehemaligen GUS-Staaten, Usbekistan, Kirgisistan, Tadschikistan und ähnliche, wo wir diese Menschen vorqualifiziert in eigenen Sprachschulen in den jeweiligen Ländern mit zertifizierten Übersetzungen der Ausbildungsnachweise mit einem eigenen aufwendigen Prüfverfahren dem eben entsprechend rekrutieren. Und der große Vorteil gegenüber Menschen aus dem Schengen-Raum ist, dass die Fachkräfte aus Drittstaaten bis zu 36 Monate an den Arbeitgeber über Arbeitgebervisum, Visums, ich weiß gar nicht, wie der Plural richtig heißt, Visa, Visa gebunden sind. Und damit hast du halt nicht dieses Abwerben am Werktor, hör mal, bei uns gibt es 1 Euro mehr die Stunde, komm doch zu uns, nicht zu wissen, was dann auf ihn dort zukommt. Und das gibt also eine hohe Stabilität in der Arbeitnehmerbeziehung. Und das, ja, das habe ich jetzt dieses Jahr neu begonnen. Das ist da nicht inkludiert. Das ist eines der spannenden Themen, die ich ergänzend anbiete. Und ja, was zum Executive für mich noch dazugehört, wäre halt das Thema Outplacement. Oder wenn ich halt auch gefragt werde, ob ich im Bereich Interim helfen kann, ja, obwohl ich das nicht strategisch bearbeite, hat man ja trotzdem im Netzwerk oder habe ich im Netzwerk Menschen, die für diese Dienstleistung zur Verfügung stehen, kann ich meinen Kunden dort helfen. Ich helfe denen im Bereich M&A, also ne, dass entweder ein Mandant sagt, ich möchte mich so und so verstärken, haben Sie dazu Ideen, haben Sie dazu Kontakte, oder aber, dass sogar ein Mandant sagt, ich möchte nicht mehr, ich kann nicht mehr aus unterschiedlichsten Gründen, können Sie mir helfen, relativ geräuschlos jemand zu finden, der sich für mein Unternehmen interessiert. Und diese Projekte oder Geschäftsfelder bearbeite ich auch. Das ist auch erfreulicherweise alles nicht wishful thinking, sondern ich habe überall vitale Projekte dazu. Ja, und das macht mir halt auch unheimlich viel Spaß, weil es so breit ist, ne? Weil es so breit ist und weil es das ist, was wir in unserer Branche in vielen Posts immer wieder lesen, wohin entwickelt sich unsere Branche, wie ist das mit den Bedrohungen aus der KI, wo ich sage, ja, das ist das, was ich immer wieder lese, was führende Köpfe unserer Branche sagen, ihr müsst zum Trusted Advisor euch entwickeln, um nicht austauschbar zu sein, um eine enge Kundenbeziehung zu halten. Und das ist mein Weg, wie ich das ja begonnen habe, mir Gedanken gemacht habe, und natürlich nicht von heute auf morgen, aber über die Zeit aufgebaut habe.
Ja, ganz klar. Also das ist tatsächlich so dieses Thema, wirklich Lösungen anzubieten, ne? Also wirklich zu verstehen, wo hat der Kunde Herausforderungen, ja, und dann über die Kerndienstleistung hinaus weiterzuhelfen. Und wenn nicht du als Person, dann zumindest mit Personen aus dem Netzwerk, die entsprechend dann wiederum einen weiteren Ansatzpunkt für deinen Kunden geben können. Lass uns da vielleicht auch nachher nochmal drauf schauen, weil das ist sicherlich in gewisser Form auch einer der Erfolgsfaktoren, ja, warum du es geschafft hast, einfach auch in anspruchsvollen Marktbedingungen den Umsatz zu erreichen. Es ist ja jetzt nun auch nicht so, wenn man jetzt den Umsatz allein hört in diesem Jahr, es gibt sicherlich auch Personen, die mehr Umsatz gemacht haben. Aber was mich auch beeindruckt bei dir, ist einfach auch die Konstanz, ja, dass du einfach konstant einfach auf einem hohen Umsatzniveau performst. Das ist nicht nur mal ein Jahrespeak, weil jetzt ein Kunde vielleicht mal mehr abgenommen hat oder so, sondern es ist wirklich etwas, was sich ja auch über die Jahre entwickelt hat und von dir eigentlich immer in einer gewissen Range auch gehalten wird. Magst du uns da vielleicht auch kurz nochmal mitnehmen, wieso die Entwicklung der Umsätze in den letzten Jahren war?
Ja, ich habe mir das nochmal überlegt und auch nochmal angeschaut. Ich bin damals im Jahr 2017, glaube ich, schon sehr, sehr gut gestartet. Ich habe damals im ersten Jahr, wenn ich so höre, was so im Branchenschnitt so gemacht wird, mit 150.000 Beratungsumsatz schon gestartet. Habe aber da den Fehler gemacht, dass ich mich da noch nicht klar nur auf den Bereich Executive Search konzentriert habe, sondern ich habe aus meiner alten Tätigkeit heraus und nach dem Motto, ich muss das ja absichern, ne? Und wer weiß, wie schnell das in diesem Geschäftsmodell für mich dann auch langfristig funktioniert, bin ich halt auch noch in ziemlich großem zeitlichen Umfang als Berater im Bereich Umwelt und Entsorgung unterwegs gewesen. Ja, also im Prinzip mit angezogener Handbremse gefahren sozusagen, was das Executive Search anging. Diese Handbremse habe ich dann 2 Jahre später das erste Mal komplett gelöst. Bin dann durch den Fokus da drauf und Simone, das ist jetzt kein Fishing for Compliments, aber auch mit dem, was ich bei dir an Themen Konsequenz, an Thema Excellence an Thema dranbleiben, an Thema Proaktivität gelernt habe. Das erste Mal über 300 gesprungen, also im dritten Jahr. Und dann, ja, dann war ich eigentlich schon mal auf der einen Seite happy, ne, dass das so gut lief.
Ja.
Dann hatte ich zwei Jahre aufgrund familiärer Themen, die ich bearbeiten musste, eine hohe Parallelbelastung, wo ich immer noch sehr, sehr gut wirtschaftlich durch die Zeit gekommen bin, aber einfach ja nichts mehr drauflegen konnte. Und dann kam 2022, hatte ich wieder die Energie und die Kraft, im Markt Gas zu geben. Und da waren dann das erste Mal die 400 geknackt. Und dann ist das da nochmal stagniert. Und dann habe ich halt nochmal überlegt, ja, was fehlt dir denn jetzt, dass es noch besser werden kann? Weil es ist nie mein Anspruch gewesen oder mein Ziel, ich brauche ein anderes Auto vor der Türe oder ich brauche eine Finca auf Mallorca, oder das war nicht mein Antrieb, sondern ich war intrinsisch motiviert zu überlegen, wie kann ich denn da effizient mehr rausholen? Ja, effizient vor allen Dingen. Und dann war halt das Thema Excellence nochmal unbedingt notwendig, und habe mich dann da auch nochmal von jemand anderem coachen und beraten lassen. Das war extrem gut, es war extrem schmerzhaft, einfach nochmal zu sehen, wo lässt du denn da Geld liegen, weil du zum Beispiel deinen Prozess nicht sauber steuerst, aus dem Selbstverständnis deiner Position heraus. Ja, und mit der Umsetzung dieser Exzellenzschritte kam dann der nächste Schritt, wobei der immer davon begleitet ist, dass ich mich sehr intensiv mit den Märkten beschäftige. Ja, also mir sehr genau überlege, welche Teilmärkte kann ich gut und will ich gut bearbeiten können? Welche Kunden suche ich mir da? Also welche Kunden haben denn, zeigen mir das Potenzial, dass sie zum einen gut zu meinen Skills passen, das ist dann noch wishful thinking, ja, also gucke ich mal, aber dann auch, sind die auch gut in der Wertschöpfungskette aufgestellt, also haben die eine tiefe Wertschöpfung, die es mir auch ermöglicht, nachher in die vor- oder nachgelagerten Wertschöpfungsstufen herein zu beraten, also quasi im Kunden zu wachsen. Und was super spannend ist, welche Disruption gibt es in den Märkten? Also welche neuen Marktteilnehmer kommen in die Märkte und denen fehlt das Wissen um die Funktionsweise, um die Personen, um die Meinungstreiber und Ähnliches. Also dass du da auch als wirklich das Thema Beratung viel stärker in den Vordergrund stellen kannst als Door-Opener, um natürlich nachher zum Executive Search zu kommen. Und dieses sich, ich sage immer, das Reinfräsen in den Markt und halt lange die sich selber die Strategie machen, wo sind die Kunden, die ich haben will? Und mir dann zu überlegen, wie komme ich denn da rein? Und da auch in den Schmerz zu gehen, so wie du das auch in deinen Seminaren beschrieben hast, ne? Was muss ich machen, um an der Assistentin vorbeizukommen, wenn mir keine anderen Tools oder sonst was helfen, um an die Entscheider zu kommen? Und welchen Elevator-Pitch habe ich, wenn ich die dran habe? Ne? Also alles das muss vorher gemacht sein, damit du dann in dem Moment on the point bist. Und das ist ja auch Exzellenz. Und das ist ja auch das, was du immer wieder in deinen Formaten, egal auf welcher Ebene, sei es YouTube oder in deinen Seminaren im Mentoring, nach vorne stellst. Und wenn man das einfach, ja, sich immer wieder bewusst macht und sich immer wieder ein Stück weit selber hinterfragt, ein Stück weit, ne? Also reicht ja ein Stück weit, wenn man den Prozess einmal angestoßen hat, läuft es ja auch danach selber. Dann ist das nicht eine self-fulfilling prophecy, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du damit erfolgreich bist, steigt für mich überproportional.
Jetzt sind wir ja eigentlich auch schon im Thema, ja, dass du über das sprichst, was du denkst, was dich erfolgreich macht. Und ich würde vielleicht die Frage, wenn das möglich ist, differenzieren. Das eine ist ja, was sind die Faktoren für dich, weshalb du regelmäßig und dauerhaft eben auch den Erfolg hältst und weiter ausbaust? Und das andere ist dann sicherlich auch nochmal davon losgekoppelt, die Frage, warum war jetzt eigentlich dieses Jahr dein Best Ever? Ich weiß nicht, womit du anfangen möchtest.
Ja, bleiben wir mal bei dem dieses Jahr Best Ever. Auch auch hier habe ich mir ja wieder sehr gut überlegt, was haben wir denn dieses Jahr für Themen, die meinen Markt verändern? Und da war ein großes Thema, wer ist denn hier gerade von der Transformation betroffen? Also ich rede nicht von der allgemeinen Transformation, dass wir viel stärker digitalisieren müssen, davon sind ja alle betroffen, sondern welche Unternehmen, die ich kenne, wo ich Zugang habe, im Sinne auch, ne, dieses Jahr schnell Geschäft machen können, kann ich in ihrer strategischen Transformation des Unternehmens unterstützen? Und da sind mir halt dann Mandanten eingefallen und die habe ich proaktiv angerufen. Also, um es konkret zu machen, das sind Unternehmen, die Beteiligungen eingegangen sind, wo strategische Investoren, egal welcher Couleur, sich an diesem Unternehmen beteiligt haben, was natürlich auf der einen Seite zeigt, das sind erfolgreiche Unternehmen, sonst wären diese transformatorischen Schritte da nicht gegangen worden. Aber was macht das denn mit den Prozessen bei diesen Kunden? Und deeper inside of the customer, sind die auf diese Prozesse, die da auf sie zukommen, überhaupt vorbereitet? Und dann habe ich die angerufen und habe gesagt, so, wenn ich mir das angucke, was da auf sie zukommt oder auf euch zukommt, dann fehlt euch aus meiner Sicht in Kenntnis eurer Prozesse der und der Mensch. Ja, hast du oder sie, haben sie vollkommen recht, aber jetzt geh erstmal weg, wir müssen erstmal das Closing haben. Nein, ich glaube, dass wir jetzt darüber sprechen sollten, weil sie müssen vor die Welle kommen und nachher nicht vom Investor oder von der Beteiligung getrieben werden, so nach dem Motto, ne, was fehlt, haben sie das schon gemacht und sie müssen vor dem, nein, lassen uns jetzt erstmal, die haben recht, aber jetzt nicht. Und es war immer so, zwei oder drei Wochen später, Game on Words, ja, wir haben dann nochmal drüber nachgedacht, sie haben recht, wir sollten das jetzt tun. So, und zack, war ein Mandat oder eine Positionierung da, die es weder am verdeckten Arbeitsmarkt gab, noch offen am Markt gab, wo ich halt gesagt habe, ja, das ist das, wie ich auch Trusted Advisor verstehe, mich in den Kunden hineinzuversetzen und da dann zu unterstützen. Und dann wurde das ja immer mehr. Und dann wurde auf einmal gesagt, ja, super, dass das jetzt geklappt hat. Im Übrigen ist jetzt unser strategisches Ziel, uns da und da weiter zu stärken, das nach vorne zu bringen, das zu verändern. Da brauchen wir auch Menschen. Können Sie da helfen? Zack, war das nächste Mandat da. Ja, also dieses Schauen in die Märkte, zum einen, wo ist da Bedarf da, den ich unterstützen kann? Es war einer der großen Treiber für die Umsätze in diesem Jahr. Der zweite oder ein weiterer wichtiger Punkt war, in die Wertschöpfungskette der Mandanten reinzugehen. Ja, also, und auch da wieder proaktiv. Ja, also das, was du ja auch immer wieder sagst, ne, wartet nicht auf die Anrufe von euren Kunden, Potenzialkunden, sondern geht die mal offen an und dann zu sagen, so, ich habe mich jetzt mal mit ihrer Beteiligung in diesem und jenem Markt beschäftigt. Ich habe mal nachgeguckt, wie alt die Geschäftsführung dort ist. Der ist ja zumindest laut Handelsregister, nicht dauert es nicht mehr lange bis zur Verrentung. Haben Sie dieses Thema auf dem Schirm? Wie gehen Sie damit um? Großes Staunen am anderen Ende der Leitung. Ja, das ist aber, stottern, haben wir so noch gar nicht drüber nachgedacht. Haben Sie recht, sollten wir angehen. Ja, auch da entgegen dem Trend, dass überall in vielen Märkten es nicht funktioniert. Das Thema Überalterung trifft viele oder trifft eigentlich alle. Und ist auch ein Stück weit konjunkturunabhängig, ja, weil alles andere ist ja quasi Aufgabe von Führung oder Unternehmensbereichen.
Ja.
Das hat mehrfach funktioniert, ja, und Simone, dann nochmal, das, was du auch sagst, ich habe mich das ehrlich gesagt auch bis dieses Jahr nicht, ja, ich sag ruhig mal getraut zu tun, nach Empfehlungen fragen. Ja, das sagst du ja auch immer wieder, weil du sagst ja dann, die fühlen sich gewertschätzt, wenn du nach Empfehlungen fragst, ja. Ich habe das immer gedacht, nee, das kann doch nicht sein, aber gut, die hat ja in so vielen Punkten recht, jetzt probierst du das mal. Ja, und auch das hat funktioniert. Also, wo ist die Transformation? wo kann ich mich in der Wertschöpfungskette meiner Kunden, ich hatte sie mir ja extra so ausgesucht, dass sie tief in der Wertschöpfung sind, ja, wie kann ich mich da reinbringen? Und das Thema Empfehlungen, das waren die Top-Treiber in diesem Jahr.
Kannst du vielleicht da mal Konkretes machen, auch bei dem Thema Empfehlungen? Weil viele haben davor auch Respekt, sage ich mal, weil sie sagen, ja, und ich kann das ja nicht machen. Die lassen das dann immer so ein bisschen fallen, so, ja, und wenn sie zufrieden sind, dann können sie mich ja weiterempfehlen. Ja, und klar, ich meine, das Gegenüber nimmt es auf, aber hat es natürlich dann wahrscheinlich auch die nächste Stunde schon wieder vergessen, weil so viele andere Themen sind. Also wie hast du das für dich dann konkret vorangetrieben, das Thema?
Ja, ich bin da direkt all in gegangen, sozusagen, beim ersten Versuch. Mit der Bitte um die Empfehlung, ich bin von einem der, ja, ich sag mal, großen Gestalter der M&A-Themen in unserer Branche angesprochen worden. Der rief mich an und sagte, ich würde mich gerne mit Ihnen mal, ich wusste ja gar nicht, wer das war, Also rief mich jemand an, stellte sich mit Namen vor und man sagte mir dann, ja, Sie sind mir empfohlen worden, ich würde mich gerne mal über das Thema Personal und Personalberatung in der Kreislaufwirtschaft mit Ihnen unterhalten. Ja, dann habe ich das im Nachhinein gegoogelt und habe mir gedacht, wow, da kommt aber einer auf dich zu, das ist aber Königsklasse. Und dann haben wir uns, ich sag mal, sehr intensiv und auf Augenhöhe und sehr lange ausgetauscht. Und wie entwickeln sich Märkte? Auch da total spannende Insights. Der hat mir damals gesagt, Herr Tettinger, in den nächsten Jahren werden Sie wahrscheinlich keine Personalberatung mehr machen, sondern Sie werden Berater der C-Level in Ihrer Branche werden. Wie kommen Sie da drauf? Ja, weil immer mehr Branchenfremde in allen Branchen in die C-Level-Positionen hereinkommen, ohne Branchenbezug. Und der berichtete da auch aus persönlicher Erfahrung. Der sagte halt auch, ich habe das in der Energiebranche schon gesehen. Ich nehme es gerade in der Entsorgungs- und Kreislaufwirtschaft wahr. Diese Menschen kennen die Funktionsweise der Märkte nicht, wissen nicht, wie sie ihre Geschäftsmodelle danach ausrichten sollen und sollen ja vorne weggehen mit neuen Ideen. Und die brauchen Input aus den Märkten, losgelöst von ihren eigenen Mitarbeitenden. Und die werden den Rat von Menschen wie Ihnen suchen. Und da habe ich gedacht, ja, ist ja schön, aber damit reden Sie mir ja mein Geschäftsmodell quasi klein. Und dann fragte er so, ja, Tagessatz und so, ne? Wie sind Sie denn da aufgestellt? Und was glauben Sie denn, was Sie bei einem 1:1-Coaching für C-Level aufrufen können? Und da waren wir dann zumindest in der Diskussion untereinander, dass er sagte aus seiner Erfahrung, da kommen fünfstellige Tagessätze warum. Und dann habe ich mir gedacht, dann lassen wir das mal gucken, ob das so kommt. Aber wenn der da so tief drin ist und die alle kennt, jetzt nimmst du mal deinen Mut zusammen und rufst den an und sagst, hören Sie mal, wo würden Sie mich denn nach unserem Austausch jetzt hin empfehlen, nach dem, was Sie mir da erzählt haben? Mhm. Entweder als Coach oder aber als Personalberater. Ja, geben Sie mir 2 Tage Zeit. Und da dachte ich schon so, ist das jetzt der geordneter Rückzug? Nee, war nicht der geordnete Rückzug. Und 2 Mandate waren da.
Klasse.
Also, ne, das ist halt.
Ich muss jetzt mal ganz doof fragen, warum ist es so, dass mehr und mehr auch Leute außerhalb der Branche auf die C-Level-Position rutschen? Weil theoretisch könnte man ja sagen, man sucht innerhalb der Branche auch nach passenden Personen.
Ja, das kommt halt auch viel durch die Disruption in den Märkten, die jetzt stattfindet, ja, also dass einfach neue Marktteilnehmer in diesen Markt kommen. Und vor allen Dingen eine ganz andere Tendenz noch, die auch für mich perspektivisch super spannend ist, dass Unternehmen sich zunehmend nicht mehr nur auf, ich sag jetzt mal, Nachhaltigkeitsstrategien im Sinne des Marketings fokussieren, sondern sich selber damit beschäftigen müssen, wie komme ich denn morgen an die Wertstoffe und Ressourcen, die ich für meine Produkte brauche. Weil heute gebe ich die ja komplett weg an ein Entsorgungsunternehmen oder einen Aufbereiter oder exportiere oder was auch immer. Ich habe sie aber in der Regel nicht. Also wie stelle ich denn morgen sicher, dass ich da an meine Rohstoffe wieder rankomme? Und damit diffundieren halt etliche Leute aus der Branche, die sehr gut wissen, wie das funktioniert, in die klassische Industrie und helfen da und reißen damit Lücken, die teilweise nicht mehr aus der Branche gefüllt werden können. Da entsteht teilweise ein Vakuum. Und wenn jetzt endlich mal aus Brüssel heraus PPWA, das ist so ein renommiertes Gürtel zur erweiterten Produktverantwortung, was Verpackungsgestaltung und Rezyklateinsätze in Produkten angeht, wenn das mal verabschiedet ist, wird das noch einen Riesenrun auf die Märkte geben.
Okay. Also ich sag mal, wenn ich das jetzt bei dir auch zusammenfassen kann, geht's auch darum, wirklich das Wissen, und du hast ja den Vorteil, dass du eine sehr, sehr tiefe oder eine sehr lange Branchenerfahrung hast, diese Erfahrung tatsächlich auch in der Kommunikation mit Kunden und auch Kandidaten entsprechend einzubringen und die Märkte entsprechend auch mit Köpfchen zu bespielen und nicht sozusagen gedankenlos loszulaufen und sich als weiterer Personalberater irgendwie vorzustellen, sondern das Marktwissen, was du hast, entsprechend auch zu nutzen. Was in einem unserer letzten Gespräche ganz stark hervorging, wo ich dann so schmunzeln musste und auch sagen musste, ja genau so, ja, war ja auch, und das hast du bisher noch gar nicht so erwähnt, das Thema Kommunikation, ja, also das Thema Kommunikation zum Kunden hin, zum Kandidaten hin, aber speziell auch nochmal zum Kunden, weil für viele ja das Thema, wie kommuniziere ich zum Kunden, der Kunde ist König, ja, auch so ein bisschen ein Thema ist, das hat sich, glaube ich, schon verändert im Laufe deiner Selbstständigkeit, oder?
Ja.
Bist du an einem Punkt, wo du jetzt einfach sagst, okay, da kenne ich nichts. Skizzier mal ein bisschen, wie würdest du deine Kommunikation jetzt und früher beschreiben?
Ja, die Kommunikation hat ja auch was mit dem Selbstverständnis als Personalberater in der Entwicklung zu tun, ne? Und am Anfang war ich natürlich happy für jedes Mandat, was du bekommen hast und so nach dem Motto, ja, erstmal da haben und dann werden wir schon gucken, ob das dann auch machbar ist und ob wir da gute Leute finden, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Heute gehe ich zum Beispiel in der Kommunikation da sehr von der ersten Minute an dann auch vielleicht an die schmerzhaften Punkte, was die Wünsche des Kunden angeht, rein. Ja, also dann musst du halt angefangen von der Erwartungshaltung an die Qualifikation beginnen, ne? Zu sagen, warum muss das jetzt ein Ingenieur mit dieser Fachrichtung sein? Warum kann der nicht mit dieser Fachrichtung aus diesem XY-Markt kommt, genauso qualifiziert sein? Also, dass du da wirklich in jedem Punkt, wo du weißt, dass das, was da gesagt wird, der Markt vielleicht nicht hergibt oder der Markt so eng ist, dass es extrem schwierig wird, es nicht für mich einfacher zu machen. Also es muss ja erfüllbar werden, das ist natürlich schon dabei, aber hier geht es nicht darum, das für mich einfacher zu machen, sondern dem vom ersten Tag an zu sagen, wie seine Erwartungen überhaupt vom Markt gespiegelt werden können. Das ist ja sonst immer, wünscht er was, ne? Und da muss man da schon vom ersten Tag reinzugehen, die Budgets zu spiegeln. Also, ne, die Gehaltsbudgets, die man sich vorgestellt hat. Wird man diese Kommunikation, Kombination aus Erwartungshaltung und Budget überhaupt finden? Ja, wenn die Kandidaten dann, also wenn ich fertige Kandidatenprofile habe, mit denen darüber zu sprechen, warum ich ihnen welchen geschickt habe und nicht auf die Reaktion zu warten und dann mal zu denken, ja, jetzt hat er mir da einen rausgenommen oder so, ja, dann ist halt so, sondern auch da darüber zu sprechen, warum ist denn der raus, weil ich habe ihn ja nach bestem Wissen und Gewissen vorgestellt, das war ja nicht einfach, um eine Pipe zu füllen, sondern, oder zu zeigen, mit wie vielen Menschen ich gesprochen habe, sondern ich war ja von diesen Menschen überzeugt. Und wenn man dann in diesem Austausch ist, auch die Dinge sich im Sinne der eigenen Glaubenssätze nicht mehr zulassen. Ja, also nicht mehr, wenn ich was nicht verstanden habe, dann muss ich an dem Punkt fragen, weil sich das sonst durchzieht. Und dann darf diese Frage mir auch nicht als wenig fokussiert oder als nicht bedeutsam vorkommen, sondern ich gehe fokussiert in das Gespräch und wenn ich da was nicht verstehe, dann muss ich das klären, weil sonst gehe ich vielleicht mit falschen Informationen für mich weiter, holt mich also auch wieder ein. Und da stelle ich auch immer wieder fest, dass die dann sagen, ja, sowas hat uns noch nie einer gefragt. wo ich dann auch so denke, ja, ich frag's halt, weil ich's für meine Arbeit wissen muss.
Gut, ja? Also das sind ja, da kriege ich vielleicht kurz mal dazwischen, also ja, absolut ja, aber du hast mir ja auch von Situationen erzählt, wo ja man sagen würde, naja, nimmt man sich das dann auf dieser Ebene tatsächlich raus, auch so offen und scharf auch ja. mit dem Kunden zu sprechen. Also das, was du sagst, ist für mich, wenn es ein guter Seniorer-Personalberater ist, der was von seinem Thema versteht, finde ich normal. Aber kannst du da vielleicht auch noch mal ein Beispiel schildern, wo du sagst, okay, dann nehme ich mir jetzt nichts mehr, das sage ich Ihnen so, wie es ist.
Ja, gibt's auch. Ich überlege jetzt.
Natürlich immer so die Sache, genau. Was kann man öffentlich besprechen? Ja, was nicht? Wir können ja den Disclaimer vorwegschicken, dass sämtliche Situationen grundsätzlich erfunden sind und Ähnlichkeiten mit existierenden Personen rein zufällig sind. Ja. Aber einfach auch mal was, wo du sagst, ja, das hätte ich mir vielleicht in der Vergangenheit nicht getraut, habe ich aber jetzt ganz klar gesagt, weil so geht's halt nicht.
Ja. Also ich sag mal, wo es gar keine Beziehung zu bestehenden Realitäten gibt, ist auch einfach, das bleiben wir mal beim Thema Preisfindung, ja? Auch da mal zu sagen, nur weil jetzt auf der anderen Seite ein Off verlangt wird, ja, also was weiß ich, die üblichen 10% Headhunting oder irgend sowas, ich gehe da gar nicht mehr drauf ein. Dann sage ich, wir haben meine Leistung besprochen, wir haben das besprochen, wie wir das gemeinsam angehen wollen, das ist jetzt mein Preis. Und wenn Sie den diskutieren wollen, dann hat das mit Qualitätsverlust zu tun. Das ist nicht das, wofür ich stehe, und damit ist das jetzt mein Preis. Ja, also hätte ich mich früher auch nicht getraut. Natürlich hätte ich, wäre ich die Reduktion mitgegangen, Hauptsache ich habe den Auftrag. Nein, ich habe heute nach wie vor kein Running Income, ja, also wie wir alle im Beratungsgeschäft, aber das belastet mich nicht mehr, weil es belastet mich eher in Summe, immer Dinge zu tun, hinter denen ich nicht voll stehe, weil das läuft mir ja auch mental nach, ne? Also wenn ich sage, ach, guck mal, die Rechnung hätte aber so und so viel höher sein können, das kannst du alles wegblenden, aber für mich das schlechte Energie, das ist so ein Punkt, wo ich einfach nicht mehr bereit bin, da Zugeständnisse zu machen, und es funktioniert auch. Es funktioniert. Oder aber auch zu sagen, dass man bestimmte andere, also zum Beispiel, wenn Prozesse verschleppt werden, ja, also wenn der C-Level dich noch begeistert anruft und sagt, der CEO und sagt, Mensch, da haben sie mir aber tolle Kandidaten geschickt, und ich dann sage, ja, aber dann jetzt auch bitte schnell eine Rückmeldung zu dem, wie sie die Kandidaten sehen und mit wem sie in die Gespräche gehen wollen. Und dann kommt da eine Woche nichts, und dann versuchst du auf allen Kanälen mit dem in den Austausch zu kommen. Der weiß auch, dass der ein oder andere Kandidat noch in anderen Gesprächen ist. Ja, und irgendwann landest du dann wieder bei der Assistenz, und dann sagt die dir, ja, aber den Termin müssen wir leider auch wieder absagen, da kommt der Bürgermeister. Und dann habe ich dem CEO eine E-Mail geschrieben, dass mir das völlig egal wäre, ob da jetzt noch der Bürgermeister kommt und er dafür die Termine wieder absagen würde. Die Kandidaten hätten da kein Verständnis dafür, und ich würde nicht kostenfrei weiter suchen, wenn man so im Prozess mit mir umgehen würde, weil das wäre auch den Kandidaten gegenüber nicht gerecht. Das dauert komischerweise nicht lange, bis diese Menschen dann zum Telefonhörer greifen. Und die setzen dich, also in den Fällen, in denen ich das so habe, heute würde ich sagen, oder früher hätte ich gesagt, eskalieren lassen, heute sage ich, ich schaffe Klarheit, da ist nichts kaputt gegangen. Da ist nichts kaputt gegangen. Die haben im Gegenteil, die sagen dann alle, gut, dass sie es nochmal so klar gesagt haben, nee, da finden wir jetzt schnell eine Lösung. Ja, auf einmal geht das.
Woher, denkst du, hast du dieses Selbstbewusstsein und Selbstverständnis, wahrscheinlich ist es jetzt eher auch, dieses Selbstverständnis gewonnen, dass du es jetzt machst?
Aus dem Thema Exzellenz heraus. Also wer hat denn in dem Prozess der Personalberatung und der Stellenbesetzung wann welche Aufgabe und Verantwortung? Und die Menschen, die ich davon überzeuge, diesen Weg gemeinsam mit mir auf eine Option hingehen zu können, haben verdient, dass sie einen ordentlichen Prozess kommuniziert bekommen, dass sie fühlen, es ist auf allen Seiten ernst gemeint mit dem Umgang miteinander. Und deshalb muss das so gemacht werden. Und für mich, also ne, das musste ich mir auch erstmal, so bewusst werden, dass das ja meine Verantwortung ist und dass es nicht reicht zu sagen, ja, tut mir leid, die kommen da gerade nicht weiter, weil sie Projekte oder sonst was haben.
Mhm.
Ja, wer hat denn nachher wieder die Mehrarbeit? Ich, weil mir die Kandidaten abspringen. Und das ist ja nicht gerechtfertigt. Dann ist das beim Arbeitgeber falsch priorisiert und deshalb muss man das dann auch mal sagen. Und das erarbeitest du, oder meine Erfahrung war, das kann ich mir nur erlauben, wenn ich halt vorher richtig sauber und gut gearbeitet habe. Also ne, mir sehr gut überlegt habe, sind das die richtigen Kandidaten? Bin ich von denen überzeugt? Und kann ich meine Brust überhaupt so breit machen, jetzt auch so aufzutreten?
Ja, und Folgefrage, letzten Endes hat es ja auch was damit zu tun, wie man mit dem Kunden auch schon zu Beginn in der Positionsbesprechung oder zum Anfang der ja. Zusammenarbeit bespricht. Also das heißt, da geht es ja dann auch darum, wirklich auf Augenhöhe zu klären, A, was ist mein Anteil und B, aber auch, was ist dein Anteil? Hast du da auch einen Part mit drin, wo du ganz klar dann auch ja zum einen abstimmst, wie sind die Prozesse, aber ganz klar auch Verabredungen triffst, beziehungsweise ich weiß, dass manche Berater das eben auch mit einem zusätzlichen Dokument entsprechend an ja. die Beauftragung sozusagen fixieren, was sind sozusagen deine Verantwortlichkeiten? Machst du das auch oder ja. wie holst du da den Kunden zu Beginn auch ab?
Ja, also ich habe am Ende des Tages vom Deckblatt abgesehen, also ein ja. dreiseitig inhaltlich gefülltes Projektbriefing. Und in diesem Projektbriefing ist halt auch eine Projektübersicht mit Blick auf Kalenderwochen drin, was wann für Schritte erfolgen. Und da steht auch dann im Fließtext drunter, wie lange die Reaktionszeit oder Bewertungszeit bei Mandanten ist, wer in die erste Runde seitens des Mandanten kommt, also ist da HR dabei, ist da HR nicht dabei, welche Kollegen sind noch dabei, ist es ein Digitaltermin, ist es ein Präsenztermin, wie lange braucht man nach einem Erstgespräch für die Zweitrunde, ne? Ist die dann digital oder in Präsenz, das ist alles dort verschriftet und ist für mich die Basis, wo ich denen auch sage, Projektstart ist erst unter anderem mit Bestätigung dieses Projektbriefings und damit ist das Timing für mich bindend. Das heißt, ich spiegel die auch nachher ein Stück weit, gehört auch dazu, sich dahin zu entwickeln, aber ich spiegel die nur auf das, was wir gemeinsam vereinbart haben. Und da kann ich ja wohl davon ausgehen, dass das auch gilt.
Ja.
Oder muss ich davon ausgehen, dass das auch gilt?
Ja, es ist auch ein erster Punkt, das überhaupt so explizit zu vereinbaren. Und das andere, was du jetzt auch sagst, du hast es jetzt ein paar Mal gesagt, wahrscheinlich auch unbewusst, aber es ist ein Projekt. Es gibt ein Projektbriefing und ein Projekt hat immer einen Anfangs- und einen Endzeitpunkt mit festen Meilensteinen. Und spannend, dass du sagst, du hast eben auch diese Kalenderwochen da entsprechend definiert.
Ja.
Ist auch das, was ich tatsächlich auch immer meinen Kunden dann empfehle, gerade wenn sie im Bereich Executive Search unterwegs sind oder im mandatierten Geschäft, dass dem Kunden auch klar ist, hey, es ist ein Anfangs- und irgendwie auch ein Endpunkt. Ne? Also das heißt, dieses Selbstverständnis, ich zahle dir jetzt was und du suchst für mich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, so der Personalberater als Recruiting-Erfüllungsgehilfe des Kunden sozusagen, das ist so nicht. Ja. Also es ist ganz bewusst, dass man sagt, okay, es ist ein Projekt mit Anfangs- und Endzeitpunkt, es wird angestrebt, dass du auch einstellst. Unsere Prozesse sind entsprechend auch abgestimmt. Und das sind sozusagen die Deadlines.
Mhm. Oder noch ein,
noch
ein anderes Beispiel dazu. Wenn halt die Märkte oder die angebotenen Packages so eng sind, dass du vielleicht auch nur einen Kandidaten findest. Ja?
Mhm.
Dann habe ich das auch dieses Jahr gehabt. Dann hast du den aus voller Überzeugung dahin geschickt und dann kriegst du ein Feedback, boah, super, da passt ja alles. Und der zieht sogar um und also, ne, alles super, alles super. Und dann führen die auch das erste oder wir zusammen das erste Gespräch und dann sagt die nach dem ersten Gespräch die Inhaberin, ja, haben sie eigentlich noch so einen zweiten oder einen dritten?
Ja, genau, zum Vergleichen.
Zum Wohlfühlen.
Ja,
also,
genau.
Ich sag, wir sind hier nicht zum Wohlfühlen. Also ich sag, da steht eine harte Analyse der Märkte hinter. Wir haben lange darum gerungen, werden wir in der Erwartungshaltung und dem Budget überhaupt Menschen finden? Und jetzt, sie haben mir zigfach gesagt, der ist es oder derjenige ist top. Und da gibt's jetzt einfach keinen zweiten oder dritten. Ja, also früher hätte ich vielleicht gedacht, ja, ich kann ja noch mal gucken. Ja, und aber was bringt das denn? Na, also da muss man auch einfach, auch das hätte ich mich früher nicht getraut.
Ja. Ja, aber wenn du auch darlegen kannst, was konkret passiert ist, ne, dass man sozusagen sagt, auf Basis was und welcher Aktivitäten ist dieser Kandidat denn jetzt, was ist das, also woraus ist er entstanden, klingt jetzt blöd, aber das Ergebnis sozusagen, aus welcher Aktivität ist jetzt dieser Kandidat, um ihr dann bewusst zu machen, wenn jetzt andere kommen, dann wird's schlechter. Also es ist ja das, was wir vorher rausselektiert haben, in Anführungsstrichen, kann man dann wieder reingeben. Aber die Frage ist ja, wozu? Genau. Also ich meine, das kann man auch verbal durchsprechen, dass es dann am Ende nicht passt. Ja. Ne? Aber das ist eine Reise, da muss man tatsächlich den Kunden dann auch mitnehmen. Und das ist tatsächlich das, was sich manche auch nicht trauen. Ne? Und wie du ja auch sagst, okay, naja, guter Zeitenhaufen Geld, okay, dann schicke ich nochmal. Und währenddessen wird der andere hingehalten und springt dann vielleicht irgendwann ab. Und dann hast du auch diesen nicht mehr. Und dann wird irgendwie alles auch nur noch schlechter im Nachgang, ne? Aber ja, also so diese innere Einstellung, sich selber auch als Berater dann auch zu positionieren und zu sagen, nee, wieso?
Genau.
Also ja, sich das zu trauen. Also sehr inspirierend und sehr klar. Vielen, vielen Dank für deine Gedanken dazu. Gibt's denn jetzt noch etwas, Thomas, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, wo du sagst, okay, das wäre auch noch wichtig zu erwähnen, wenn es um das Erfolgspaket Thomas Tettinger geht?
Auch das ist für mich neu gewesen und hat sehr, sehr gut funktioniert, sich so avancierende Geschäftsfelder zuzutrauen. Ja, also sich auch mal zu überlegen, wo sehe ich denn in meinem Markt jetzt einen sich entwickelnden neuen Trend oder vielleicht auch einen Megatrend oder wo ist da ein lukrativer Nischenmarkt, den ich so sehe aus, ich sag mal, Fernsehen, Funk und Medien, ja, oder aus Kenntnis der Märkte und sich dann mal in diesen Markt und natürlich auch KI gestützt, aber mit viel Engagement mal, also was die Prompts angeht, sich richtig in so einen Markt mal reinzufräsen, um mal einen Überblick zu bekommen. Wie ist denn dieser Markt strukturiert? Wie funktioniert das Geschäftsmodell? Wer sind die relevanten Player? Gibt es Konzentrationstendenzen in diesem Markt? Und dann ein Bild von diesem Markt zu haben und dann auf diesen Markt zuzugehen und dem die Geschichte seines Marktes zu erzählen. Also ich habe in diesem Markt noch nicht gearbeitet, das so steige ich nicht ein. Ja. Aber dem direkt zu sagen, ich habe ein Bild von Ihrem Markt, ich habe das und das festgestellt, ich glaube, dass ich Ihnen hier einen Mehrwert bieten kann und in Kenntnis von Punkt 1, 2 und 3 glaube ich, dass wir uns mal unterhalten sollen. Und dann habe ich erlebt, das ist mir zweimal, ich habe das zweimal gemacht und die haben zweimal gesagt, sie kennen unseren Markt ja teilweise besser als wir. Und ich hatte vorher von diesem Markt keine Ahnung.
Sprichst du von dem gewerblich-technischen Thema dann? Oder?
Nee. Da habe ich zum Beispiel das Thema Kanalinspektion und Kanalsanierung. Also ist ein Element der Daseinsvorsorge, weil dein Hausanschlusskanal muss genauso funktionieren wie meiner, genauso wie in der Industrie. Ist also damit konjunkturunabhängig, weil es wird keiner sagen, wir lassen mal in Köln 20% der Hausanschlüsse versacken. Also es wird immer gemacht werden, wer sind denn da die Dienstleister? Und wie funktioniert das Geschäftsmodell? Konjunkturunabhängig, neuer Markt für mich.
Also da
und mir den inhaltlich erschlossen.
Da immer auch auf der Suche zu sein, immer offen zu sein, auch für Themen, die deinen aktuellen Kernmarkt ergänzen können, sozusagen, ne?
Genau.
Als Option.
Und dabei natürlich auch gucken, was macht denn mein Wettbewerb? Natürlich habe ich auch Marktbegleiter, Wettbewerber, wie immer, wie die nennen wollen. Aber ich tausche mich mit denen auch aus. Also es ist für mich gehört es dazu, diese Menschen zumindest teilweise zu kennen, die ich für mit jedem möchte man ja vielleicht auch nicht immer in den persönlichen Austausch. Wenn ich die Möglichkeit habe, bin ich auch mit dem ein Stück weit immer im persönlichen Austausch, weil man sich auf Messen sieht oder so. Und dann kriegst du ja auch, du weißt ja auch, was die für Kunden haben, du weißt, was die für Geschäftsmodelle besetzen, also in welchen Geschäftsmodellen sie beraten. Ja, und dann so, da sind noch so viele Nischen. Ja, es wird immer so lapidar gesagt, ja, du in deinem Nischenmarkt mit der Entsorgung. Ja, mein Nischenmarkt in der Entsorgung ist in Deutschland 100 Milliarden groß. Das ist für mich kein Nischenmarkt.
Mhm.
Ja, da sind viele andere, deren Märkte viel, viel kleiner sind. Und immer so, ja, der Müllmann da, der Müllmann, der ist ja so in seiner Blase da. Nee, für mich ist das keine Blase. 100 Milliarden ist ein Riesenmarkt. Meine Kunden decken 7 Milliarden davon ab. Also da ist Platz für viele andere.
Okay. Ja, dann würde ich sagen, Thomas, wir schließen mit den ganz vielen tollen Gedanken. Ich finde, du machst immer sehr schön deutlich, wofür eigentlich auch das Thema ja Executive Search steht oder wirkliche Personalberatung steht. Ja, also wenn ich da jemanden nennen müsste, der den Markt vertrieblich super bespielt, dann wärst du das, weil es ist nicht so dieses klassische, ne, ohne Hirn einfach Aktivität und los, sondern es ist wirklich das, was da ist, was du mitbringst, auch von deiner Berufserfahrung wirklich auch einzubringen. Und ja, sinnvoll zu agieren, Mehrwerte zu schaffen, auf jeden Fall ein ehrliches Interesse auch an allen Parteien zu haben, die am Prozess beteiligt sind und mit dem Bemühen wirklich auch einen Mehrwert dann wirklich zu schaffen. Und auch wenn es vielleicht ein bisschen ruppiger ist in der Kommunikation, dann ist es ja doch nur zum Besten des Kunden. Ne? Und je höher die Positionen sind oder die Ansprechpartner auch in ihren Positionen sitzen, umso komplexer sind wahrscheinlich auch deren Tage manchmal. Und da muss man vielleicht auch manchmal ein bisschen nachdrücklicher werden, um gehört zu werden. Ne? Also deswegen danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast, da den Einblick uns zu geben. Wenn es Zuhörer gibt, Zuhörerinnen gibt, die weiterführende Fragen haben oder vielleicht mit dir mal schnacken wollen, ins Gespräch kommen wollen. Wie kann dich denn der geneigte Hörer erreichen?
Ja, also über LinkedIn sind alle Kontaktdaten von mir zugänglich und da reagiere ich dann gerne drauf. Ja.
Okay. Ja, prima.
Ja.
Dann würde ich sagen, ganz herzlichen Dank, Thomas. Die letzten Worte.
Ja,
dich.
Danke dir. Mir ist jetzt gerade nochmal ein Punkt eingefallen, den ich schon auch nochmal geben wollte. Das Thema Weiterbildung. Ne? Also es geht halt nicht ohne Weiterbildung. Und Weiterbildung sowohl in unserem Markt der Personalberatung über Anbieter wie dich und oder auch andere und Weiterbildung in den Märkten. Also das ist fiel mir gerade nochmal so ein, wer das nicht macht, und wer nicht weiß, wo sich die Kunden und die Märkte hin entwickeln, verliert Beratungskompetenz. Und
da muss man halt immer wieder
investieren.
Genau, es geht ja auch manchmal einfach nur um einen anderen Blickwinkel auf die Dinge, ne? Und wenn man so in seinem Thema drin ist im Tagesgeschäft, dann fehlt einem manchmal da auch die Zeit und dann irgendwo ein strukturiertes Format zu haben, wo man sich mal rausnimmt und auf bestimmte Themen guckt, ist definitiv immer sehr, sehr hilfreich, ja.
Mhm.
Danke für die Ergänzung.
Ich danke dir für den Austausch.
Thomas, ich wünsche dir noch eine gute Zeit und viel, viel Erfolg weiterhin.
Danke gleichfalls, Simone.